Herr Professor Fehrhoff, Sie haben gerade einen sehr, sehr spannenden Vortrag über Ihr Fachgebiet, die Rechtsmedizin, gehalten. Thema bei unserem Kongress ist ja jetzt Purpose und Sinnstiftung. Warum ist die Arbeit in der Rechtsmedizin für Sie sinnstiftend?
Die Arbeit in der Rechtsmedizin ist in hohem Maße sinnstiftend, weil wir sind praktisch dafür da, im Rechtsstaat die Wahrheit zu finden. Ja, das ist unsere Hauptaufgabe. Und damit sorgen wir dafür, dass Menschen, die Straftaten begehen, auch dafür bestraft werden können. Auf der anderen Seite aber Menschen, die unschuldig sind, nicht bestraft werden. Und da haben wir eben eine ganz wichtige Funktion in der Mittlerrolle zu den Ermittlungsbehörden, zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft und auch hinterher bei den Gerichten.
Wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Was tun Sie denn konkret?
Ja, das ist das Schöne. Das kann man so gar nicht so einfach sagen. Der Arbeitsalltag gibt's eigentlich nicht. Ja, wir haben natürlich bestimmte Dienste, gerade in den größeren Instituten, wie jetzt in Frankfurt, hat man an einem Tag Sektionsdienst, am nächsten Tag hat man vielleicht klinischen Untersuchungsdienst. Einen Tag drauf fährt man in ein Krematorium, macht da Leichenschauen. Wieder einen Tag drauf hat man vielleicht Leichenschaudienst. Dann am anderen Tag hat man Dienst, dass man zum Flughafen fährt und dort Piloten kontrolliert auf Alkohol und Drogen. Auch das machen wir in Frankfurt. Also wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum. Dann hat man Tage, wo man wissenschaftlich arbeitet. Also das können zusammenhängende Woche sein oder einzelne Tage. Und man hat aber auch ja meistens ganz normale Bürotage, wo man dann wirklich mal Sachen aufarbeitet, Gutachten formuliert, Gutachten korrigiert. Und aus denen wird man dann natürlich auch, wenn was anfällt, immer mal rausgerissen. Wir haben halt ein Stoßgeschäft. Wir können uns das nicht aussuchen. Heute wollen wir mal zwei Tatorte haben und morgen mal gerne keinen oder so. Sondern es gibt immer Situationen, wo einfach alle mit ran müssen und andere Tage, wo es mal ein bisschen ruhiger ist. Und an kleineren Instituten, wo man vielleicht so 5 Ärztinnen, Ärzte hat, da ist es dann noch viel mehr durcheinander. Man ist einfach da und wenn nichts anderes ist, sitzt man am Schreibtisch. Und wenn dann eine Obduktion kommt, geht man eben in den Sektionssaal oder wird rausgerufen zu einer Untersuchung. Also da ist es noch überraschender, will ich mal sagen, ja, aber dafür auch etwas schwerer planbar. Und neben der Wissenschaft, klar, ist natürlich auch das Schöne, dadurch, dass die Rechtsmedizin zu 90% an universitären Strukturen sich befindet, dass wir auch mit den Studierenden zu tun haben, dass wir also unterrichten auch nicht nur Medizinstudierende, Juristinnen, Juristen, wir unterrichten Polizeibeamten und es ist also ein sehr, sehr breites Feld. Deswegen sollte man in der Rechtsmedizin auch gern unterrichten.
Ich gehe mal auf ein paar Einzelfälle, einzelne Punkte ein. Sektion, Obduktion, das haben Sie schon angesprochen. Welche Bedeutung hat das?
Die Obduktion ist die einzige Möglichkeit, die Todesursache vernünftig festzustellen. Und man glaubt immer, die Medizin ist viel, viel besser geworden. Die Radiologie hat riesen Fortschritte gemacht. Stimmt alles. Aber es gibt eigentlich keine Obduktion, wo nicht irgendwas bei rauskommt, was man vorher nicht gedacht hätte. Ein Beispiel, was ich eben gezeigt hatte, waren die Sektionen in der Covid-Zeit, wo man gesagt hat, das braucht man ja alles nicht. Ja, wir waren einfach auch ein bisschen kritisch. Frage, wie infektiös sind die eigentlich und wie gefährlich ist das, die zu obduzieren? Aber man hat gedacht, wirklich was Neues finden wird man nicht. Die ersten Lungen, die man anguckt hat, waren brutal verändert. Aber da haben die Kollegen in der Klinik gesagt, naja, wir haben uns schon gedacht, wir haben ja gar keinen Druck mehr da reingekriegt und so weiter. Dann haben wir aber plötzlich was festgestellt, was keiner geahnt hatte, nämlich, dass auch die Gefäße befallen sind von Entzündungszellen, ja, und dass sich dann in diesen Gefäßen Blutgerinnsel bildet, so. Und das hat letztlich diese Erkenntnis dazu geführt, dass man eben ganz anders antikoaguliert hat bei den Intensivpatienten, die an Covid erkrankt waren, und hat plötzlich bessere Überlebensraten gehabt. Das heißt, man direkte Erkenntnisse von den Obduktionen für die Therapie weiterer Patienten. Natürlich, dem Patienten kann ich nicht mehr helfen, der ist tot. Ja, aber das ist so das Wichtige eben, also Obduktionen helfen eben immer auch den Lebenden. Und das ist das, was viele einfach wahrscheinlich heute nicht mehr begreifen wollen. Wir sagen, Patient tot, nächster Patient, ja, ich muss mich auch um die Lebenden kümmern. Aber man sollte sich erstmal mit den Toten so weit beschäftigen, bis man es verstanden hat, ist meine Meinung.
Ein sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel war auch plötzlicher Kindstod. Da sind die Zahlen im Grunde seit der Wiedervereinigung sehr, sehr drastisch zurückgegangen. Welchen Anteil hat Ihr Fach da dran?
Ja, also das ist wirklich heftig, wenn man sich das anschaut. Nach der Wiedervereinigung waren es ungefähr 1200 Fälle. Und im letzten ausgewählten Jahr 2020 waren es nur noch 80 Fälle in ganz Deutschland. Und das Ganze ging nur, indem man die Risikofaktoren herausgearbeitet hat. Dafür muss ich aber wissen, wer sind denn die Betroffenen? Und das bedeutet plötzlich, ihr Kindstod ist eine Ausschlussdiagnose. Alle Kinder, die im ersten Lebensjahr versterben, müssen obduziert werden. Und nur die, bei denen man nichts findet, die sind dann plötzlich Kindstod verstorben, definitionsgemäß. Dafür muss ich aber erstmal untersuchen, dürfen nicht vergiftet worden sein, dürfen keine Lungenentzündung haben, was auch immer. Und wenn ich diese Gruppe eben zusammenkriege, dann kann ich genau analysieren, was haben die für Gemeinsamkeiten gehabt. Und da hat sich nämlich gezeigt, Bauchlage und überheiztes Schlafzimmer und Kopfkissen und Decke als Risikofaktoren. Und das hat letztlich die Rechtsmedizin herausgearbeitet, diese Risikofaktoren. Und die werden jetzt überall angewandt. Natürlich, es sind nicht alle gleichmäßig betroffen, alle Kinder. Das weiß man. Wir haben auch viele genetische Risikofaktoren untersucht, ja, haben auch Korrelationen gefunden, die aber das allein nicht erklären. Natürlich wäre es besser, wir wüssten, das Kind ist gefährdet, das nicht. Jetzt haben wir eher so ein Gießkannenprinzip. Das heißt, wir nutzen für alle Kinder diese Vorsichtsmaßnahmen und damit erreichen wir natürlich auch die, die gefährdet sind. Ja, in Zukunft sind wir vielleicht so weit, dass wir die Gefährdung einschätzen können und bei den anderen in Warnung geben können. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Aber es ist halt wirklich ein Beispiel, wenn man sich vorstellt, 1200 Todesfälle im Jahr, die weniger sind. Ja, also es gibt ja kaum Maßnahmen, die so viel bringen in der Medizin. Ne?
Das ist ein schönes Beispiel, wie das, was Sie tun, auch tatsächlich den Lebenden hilft. Jetzt haben ja viele Leute eine Vorstellung davon, wie der Rechtsmediziner arbeitet. Das wissen wir alle aus dem Fernsehen. Was hat Ihre Arbeit tatsächlich mit dem zu tun, was man zum Beispiel im Tatort oder in anderen Krimis sieht?
Das, was man im Tatort sieht, ist wie so oft ein Teil der Arbeit. Ja? Sie sehen ja auch den Kriminalbeamten nicht, wie er eine Akte studiert. Ja? Und beim Mittagessen manchmal eine Konversation. Aber nein, also im Fernsehen wird immer nur ein Ausschnitt genommen. Und das, was im Fernsehen gezeigt wird, das ist auch zum großen Teil zutreffend, nicht bis ins Detail. Wenn wir an Leichenfundort gehen, dann machen wir das immer im Ganzkörperanzug. Ja? Warum? Wir wollen da keine DNA von uns hinterlassen. Alle, die an eine Leiche gehen, sind so angezogen, auch die von der Spurensicherung. Im Fernsehen ist das blöd, weil wir wieder den Schauspieler sehen. Ja? Deswegen kann das da nicht funktionieren. Also so eins zu eins ist nicht übertragbar, aber dieser Anteil, der im Fernsehen gezeigt wird, das ist auch ein Teil unserer alltäglichen Arbeit. Das geht aber weit darüber hinaus. Ja, und gerade so, wenn man eben die Toxikologie nimmt oder eben die DNA-Analyse, wo eben auch Ärztinnen und Ärzte mitarbeiten, dann wird das Ganze eben sehr, sehr abwechslungsreich. Und das ist vielleicht so das Spannendste in der Rechtsmedizin, dass es fast die größte Bandbreite hat. Ich kann mich so ein bisschen spezialisieren, ich kann mir Teile raussuchen, kann aber trotzdem am Großen und Ganzen noch mitmachen, bin im Sektionsdienst drin, bin aber trotzdem Spezialist für Maden auf Leichen oder so gleichzeitig. Also es ist so eine schöne Balance aus Spezialistentum und trotzdem noch allgemein mit dem Fach und auch allgemein mit der Medizin zu tun zu haben, weil wir natürlich auch sehr oft Behandlungsfehlergutachten bekommen, die wir nicht alle eins zu eins lösen werden, ja, weil wir sind ja nicht Universalgenies in der Medizin oder so, ja, sondern wo wir dann aber oftmals einen Hinweis geben und sagen, okay, da könnten Behandlungsfehler liegen und welcher Facharzt ist derjenige, der hier weiterhelfen könnte, wen können die Ermittlungsbehörden als Gutachter nehmen. Und deswegen ist es auch so wichtig, immer noch zur gesamten Medizin Kontakt zu haben. Auch das ist in der Rechtsmedizin gegeben.
Was muss man denn mitbringen, um als Rechtsmediziner erfolgreich zu sein und einen guten Job zu machen?
Ja, auch da die Vielseitigkeit des Faches bedeutet natürlich auch, ich brauche eine Vielseitigkeit der Fähigkeiten. Ich muss mich gern mit Pathophysiologie auseinandersetzen, ähnlich wie ein Internist, keine Frage. Aber es ist dann oft so von hinterher ausgegangen, also der Tod ist eingetreten und wie war der Weg dahin? Dann brauche ich eine gewisse Geschicklichkeit, vielleicht nicht so sehr wie ein Herzchirurg, aber trotzdem zwei linke Hände sind nicht gut, wenn ich obduzieren muss. Und das Dritte, und das ist das, was tatsächlich am häufigsten dazu führt, dass Kolleginnen und Kollegen, die die Weiterbildung begonnen haben, dann auch frühzeitig das abbrechen, das ist die Sprache, die deutsche Sprache. Es kommt wirklich auf jedes Wort an. Alles das, was wir machen, wenn man so möchte, jede Obduktion, jeder Fundortbericht, jede Laboranalyse, bekommt ein Gutachten am Ende. Also alles endet in einem Gutachten, das exakt formuliert sein muss. Ein Wort mehr oder weniger, ein könnte oder ein würde, kann entscheidend sein dafür, wie der Satz verstanden wird und wie man hinterher dann darauf festgenagelt werden kann. Und diese Kunst zu lernen, etwas auszusagen, aber trotzdem noch Auswege offen zu lassen, dafür brauche ich Sprachgefühl. Und leider ist es so, dass selbst viele Kolleginnen und Kollegen, die in Deutschland aufgewachsen sind, hier Abitur gemacht haben, diese Sprachfähigkeiten dann doch nicht mitbringen. Und noch schlimmer ist es, wenn wir eben Absolventinnen, Absolventen haben, die im Ausland studiert haben, im Ausland geboren sind, die werden auf dieses Sprachniveau ja in einem von 100 Fällen vielleicht kommen. Und das ist wirklich so ein Limit, das sicherlich das größte Problem darstellen kann.
Wenn ich das jetzt gesehen, gehört habe und das interessiert mich total und ich möchte gerne mich in diesen Bereich spezialisieren oder es zumindest mal kennenlernen, was würde ich dann machen?
Also natürlich ist es immer sehr gut, einen Einblick zu nutzen, angefangen von der Formulatur. Dann gibt es auch in den meisten Bundesländern die Möglichkeit, das praktische Jahr, das Wahlterzial in der Rechtsmedizin durchzuführen. Und dann hat man eigentlich schon einen ganz guten Einblick. Weitere Möglichkeit, das wird nur leider heute immer mehr erschwert, ist eine Hospitation. Ja, aber dann ist so mit Versicherungen immer wieder kritisch. Ja, kann man wirklich mit anpacken und so. Eigentlich kann man sich nur nebenhin stellen. Aber natürlich ist es immer gut, die originären Arbeitsabläufe kennenzulernen und sich vor allen Dingen mit Kolleginnen und Kollegen zu unterhalten, die arbeiten dort. Ja.